Ja, das war mein Predigtlied, komm du lang ersehnter Jesus, und die Big Gemeinde, vielleicht ist gar nicht bekannt, die Folie musste irgendwie arrangiert werden. Darf ich kurz fragen, hat es jemand gekannt von euch?
Schon, ja, schon ein paar, okay.
Es gibt ja so Sehnsuchtslieder und das gehört für mich echt auch dazu. Ich sage dann immer, man, da kannst du richtig in Kofnei liegen. Ist das so emotional, da kannst du, komm du lang ersehnter Jesus. Ja, bisher bin ich in meinem Leben ein einziges Mal geflogen. Hat von euch jemand mehr zu bieten? Mal kurz Hand hoch. Ja, ihr müsst schon bekennend sein. Also. Ah, da oben, oh, da gehen ganz schön die Hände oben. Da oben, da ist ganz wild da oben. Da wird nur geflogen, glaube ich. Nein. Gibt's auch jemand, der weniger anzubieten hat als einmal geflogen? Ja, endlich, da gibt es noch jemand. Okay, eure Tochter, habt ihr gewusst, die ist noch nie geflogen. Oh, jetzt habe ich vielleicht internas verraten, gell? Jetzt hast du dich getraut, das zu sagen. Okay, ja, also bei mir, wie gesagt, erst einmal und bisher war es auch und blieb es auch dabei. Es war der Kreta-Urlaub, war echt richtig ein schönes Erlebnis. Wie gesagt, bisher das erste und auch das letzte Mal. Nicht, weil ich jetzt Angst vorm Fliegen hätte oder nicht, weil ich sozusagen einen besseren CO2-Abdruck, wobei das als Motiv so schlecht jetzt auch nicht ist. Aber das ist nicht der Beweggrund gewesen, sondern ich bin seither nicht mehr geflogen, weil Urlaub, das bekenne ich jetzt ganz offen und ehrlich für euch allen, nicht gerade meine stärkste Disziplin ist. Urlaub kann ich einfach nicht so gut. Bin da total auf Hilfe angewiesen. Auf jeden Fall, beim Rückflug nun dieses einen Fluges aus Kreta saßen wir fest auf dem Flughafen in Heraklion. Wahrscheinlich waren da auch schon manche, wahrscheinlich da oben ganz viel. Angekündigte Verspätung 3,5 Stunden. Also nicht nur die Deutsche Bahn hat Verspätung, sondern manche Flüge. Die Wartezeit begann nachts um 23.30 Uhr. Mehrere Dutzende von Leuten hingen um diese Uhrzeit während der Wartezeit an großen Fensterscheiben im Flughafen. Könnt ihr ganz mal, kurz mal die erste Folie auflegen? Oder muss ich das machen? Weiß ich auch nicht. Die kommt, oder? Weil die habe ich extra ausgesucht für euch. Sie kommen dann gleich, weil wir dort eben auf dieser Folie diese Menschen sehen, auf diesen großen sozusagen Fensterflächen, und die warten auf das Kommen. Sie warten voller Sehnsucht auf diesen Flieger. Und jetzt sind wir, glaube ich, gut vorbereitet mit diesem kleinen Beispiel dafür. Ist nicht herrlich. Also, ich habe jetzt kein Bild gefunden, wo die ganzen Menschenmassen hingen, aber so könnt ihr es euch ein bisschen vorstellen. Ich habe uns einen Text mitgebracht aus Lukas 21, ich glaube, so kann man es gut lesen, die Verse 25 bis 33. Und ich habe diesem Text eben die Überschrift gegeben, Jesus wird kommen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, auf die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Dass ich ausgerechnet als neuer Pastor jetzt über so einen Text am zweiten Advent für euch predigen muss oder soll oder wie auch immer, wir werden sehen. Und wie gesagt, ich biete schon mal anschließend nach dem Gottesdienst das Gespräch an. Ein Markenzeichen der Zeugen Jehovas sind detaillierte Aussagen über das Ende der Welt. Erstmals geschehen für das Jahr 1914, dann wieder 1925, zuletzt 1975. Sie sagten das Weltende voraus wie einen terminlichen Zahnarzttermin. Und wir wissen, weil das Weltende ausblieb, hatten sie anschließend ein Problem. Nämlich irgendwie erklären zu müssen, warum es nicht so kam. Solche nachträglichen Erklärungen sind Hanebüchen. Jehovas Diener hätten sich, ich zitiere, im Laufe der Jahre eingehend mit Jesu Prophezeiungen beschäftigt und man verstehe jetzt besser, wann sich Jesu Worte erfüllen. Oder Jehova gebe in den letzten Tagen helleres Licht. Die Erkenntnis der Wahrheit über die Zeit des Endes nehme sozusagen zu, weil von Jehova her die Dinge jetzt klarer werden. Unverschämt, wie ich finde, solche nachträglichen Erklärungen deshalb, weil die eigenen Irrtümer gar noch Gott angelastet werden, der zuerst wohl unpräzisere Aussagen gemacht hat oder haben soll. Es gibt noch andere Rollen rückwärts, die man in solchen peinlichen Fällen vornehmen muss. Hätten die Untergangspropheten nicht einfach eingestehen können, dass sie sich getäuscht haben und sich in solchen konkreten Weltuntergangsaussagen haben hinreißen lassen? Das wäre klug gewesen. Weltuntergänge noch und nöcher. Nicht nur von den Zeugen Jehovas, es gibt schon eine ganze Liste von verflossenen Terminen. Einer der letzten Weltuntergänge war für das Jahr, für den 16. Mai 2016 angekündigt, zumindest wenn man den Vorhersagen eines Pfarrers aus Japan mit dem mexikanischen Namen Ricardo Salazar glaubt. An jenem Maientag hätte ein riesiger Asteroid die Erde treffen sollen. Für seine 20.000 Facebook-Fans hat er noch andere endzeitliche Schrecken parat. Es vergeht, Geschwister, kein Jahr, in dem nicht das Ende der Welt prophezeit wird. Für 2026 steht schon wieder eine fest. Die spirituelle Organisation MFI glaubt, dass die Welt untergehen wird, ebenfalls durch einen Asteroiden. Auch unter dem Dach christlicher Kirchen und Gruppen sind solche Weltuntergangsprophezeiungen zu hören. Und vermutlich gibt es auch welche unter uns, die die Zeit für gekommen ansehen, den baldigen Untergang der Welt zu vermuten. Das war meine Vorrede. In drei Schritten gehe ich jetzt diesen Bibeltext Lukas 21 entlang. Drei Schritte, die uns dabei helfen sollen, einen Umgang mit solchen Weltuntergangsspekulationen zu finden. Okay, mein erster Punkt, nicht ganz ersichtlich, aber Augen auf. Erster Punkt, Augen auf. Es klang eben schon an, es ist nicht von ungefähr, dass solche Berechnungen und Prophezeiungen ja immer wieder auch von Seiten von Christen kommen. Wir finden in der Bibel manche Stellen, wo von zukünftigen Dingen die Rede ist. Und wenn wir daraufhin mal unseren Text anschauen, dann fällt zunächst eine ganz bildhafte Sprache auf. Da ist von Kräften der Himmel die Rede, die ins Wanken kommen. Oder von Zeichen, die an Sonne, Mond und Sterne geschehen werden. Oder vom Brausen und Wogen des Meeres. Natürlich kann man mit diesen Bildern manche Verknüpfungen herstellen zu unseren Tagen. Ich mache das mal exemplarisch. Wir nehmen uns jetzt mal eines dieser Bilder heraus, Brausen und Wogen der Meere. Da kann man an die zahllosen Überschwemmungen und verheerenden Stürme denken, wie etwa im Oktober in Spanien. Infolge der Überschwemmungen starben mindestens 230 Personen, 5 Personen werden immer noch vermisst. Solche schweren Überflutungen gab es vor einigen Jahren auch in Indien, an vielen, vielen anderen Orten auf der Welt. In Indien 800.000 Menschen in die Flucht getrieben. Und selbst in Ebersbach kam von Brausen und Wogen ein Lied singen. Die Sulpach trat über die Ufer und brachte die Lärmschutzwand an der B10 zum Bersten. Bünzwanger Bach verursachte im Tal schwere Überflutungen und in Roswelden floss der Dammbach über die Landesstraße 1152 und ließ Keller volllaufen. Zeichen, die nächste Beschreibung, Zeichen, die am Himmel geschehen. Nun, das noch vor Jahren bedrohliche Ozonloch kommt dafür leider nicht mehr in Betracht. Ihr merkt meinen etwas bissigen Ton an der Stelle. Er soll sich ja das Ozon fast vollständig geschlossen haben. Vielleicht können dann diese riesigen Asteroiden dafür herhalten, die immer mal wieder an der Erde vorbeischießen. Ihr merkt meinem Ton an diesen heillosen Versuchen, Katastrophen unserer Tage mit einer Weltuntergangsstimmung zu verknüpfen. Ich bin da jetzt sehr ehrlich zu euch. Daran möchte ich mich nicht beteiligen. Und das aus gutem Grund. Zugegeben, es gibt in unserer Zeit ausreichendes Material dafür, das Anlass gibt zu denken, diese Welt geht zugrunde. Ja. Es ist wahr, mit diesem bedrückenden Zustand dieser Welt kann man monatelang Fernsehkanäle füttern und das geschieht ja auch. Es stimmt ja, diese Welt steckt im Sumpf. Diese Welt, so schreibt es Paulus, schreit nach Erlösung. Doch was nicht geht, ist, sich nach jedem Vulkanausbruch, nach jedem Erdbeben, nach jeder Überschwemmung oder Epidemie daran zu beteiligen, dass die Wiederkunft Jesu nun unmittelbar bevorsteht. In meiner Jugendzeit wurde das Buch von Wim Malgo, Was sagt die Bibel über das Ende der Welt, in Deutschland über 1,34 Millionen Mal kostenlos in Haushalten abgegeben. Ich habe es euch aufgehoben, 1987 oder 84, ich weiß gar nicht mehr genau. Ihr merkt schon diesem Bild an. Was sagt die Bibel über das Ende? Und dann Feuer und so. Das Missionsberg Werner Heugelsbach druckt heute noch Sätze wie: Täglich dürfen wir auf das größte bevorstehende Ereignis, die Wiederkunft des Herrn, warten. Oder es ist fast Mitternacht und keiner ahnt es. Ich finde es dann furchtbar, wenn wir hier mit Angst der Leute spielen und die Bibel, ich empfinde das so, an einigen Stellen missbraucht wird. Und doch, das muss ich jetzt auf der anderen Seite sagen, und doch ist festzuhalten gegen allen Missbrauch, selbstverständlich gibt es Zeichen, die uns einen Hinweis darauf geben, dass Jesus wiederkommen wird. Ja klar! Wie ist das dann zu verstehen? Wenn ich mich einerseits sozusagen ein bisschen dagegen verwehre, ihr merkt es schon, aber andererseits, ja doch, es steht ja auch im Wort. Es ist doch wahr. Ich möchte euch sagen, wie ich es verstehe. Und ihr könnt für euch überlegen, ob ihr es so annehmen wollt. Bei Licht betrachtet ist nämlich jedes Erdbeben, jeder Vulkanausbruch, jede Überschwemmung, jedes katastrophale Ereignis am Himmel wie auf Erden ein Hinweiszeichen auf die Wiederkunft Jesu. Dann ist jede operierte Galle, jeder Krebs, jede gescheiterte Ehe, jeder Streit in der Gemeinde oder in der Familie, der nicht zu schlichten ist, Hinweiszeichen darauf, dass diese Welt einen an der Waffel hat. Ja, das ist so. Dann ist jedes, versteht ihr, jedes dieser äußeren Zeichen eine Erinnerung an uns, die sagen will, denkt daran. Jesus wird kommen, um zu erlösen, was nach Erlösung schreit. Darum Augen auf. Augen auf, ja, dafür bin ich. Die Botschaft, nicht nur für diesen Sonntag, heißt, unser Herr kommt. Und Christen beten zu Recht. Amen, ja, komm, Herr Jesus. So endet das Neue Testament am Ende der Offenbarung. Amen, ja, komm. Sehnsuchtsvoll. Ja, komm, Herr Jesus. Diese Christen rechneten fest damit, sie hofften darauf, Jesus bringt das mit seiner Erde wieder in Ordnung. Er wird kommen. Was er begonnen hat und was zugegebenermaßen nicht alles so geworden ist, wie er es gewollt hatte, wird zu einem guten Ende kommen. Eines für unsere Zeit charakteristische, aber zu aller Zeit so charakteristisch ist, was in diesen Versen steht, was in diesen Texten steht, was durch die Knopflöcher dieses Textes geht, da steht nämlich Bange sein, Vergehen vor Furcht. Da steht Verzagen im griechischen Aporia, das meint, da bist ratlos. Da bist du in eine ausweglose Situation reingezogen worden, aus die du dann nimmer rauskommen wirst. Menschen wissen nicht mehr aus noch ein. Aporia, bange sein, verzagen. Kennt ihr? Ich kenn's. Wir kommen dann mit all unseren Möglichkeiten ans Ende. Bange sein, ratlos, verzagen. Aporia eben. Jeder mag an diesem Morgen selber entscheiden, ob sich die Menschheit derzeit in solch einer nicht mehr wissen, wohin Lage befindet. Doch spätestens, wenn Jesus wiederkommt, wird es so sein. Dann werden uns unsere eigenen Antworten schäbig vorkommen. Dann werden uns die Augen aufgehen. Dann werden wir bescheiden. Dann werden wir bescheiden. Dann wird Jesus kommen. Als Weltenrichter, dann erscheint er auf der Bildfläche. Er erscheint als Richter dieser Welt, um das anzusprechen und zu klären, was alles schief und schräg gelaufen ist. Jesus erscheint als der Gerechte, um das zu richten, was auch morgen wieder schief laufen wird. Das wissen wir heute schon. Auch morgen wird wieder gewaltig viel schief laufen. Jesus hält Gericht. Er ist Richter meiner Gedanken, meiner Taten, des Bösen und all der zum Himmel schreienden Erbärmlichkeit, die diese Welt aus sich ausspuckt. Diese Welt, ich sag's nochmal, hat einen an der Birne. Und es wird, und das ist mir so tröstlich, in der Bibel von einer Zeit gesprochen, in der das Schräge gerade wird. Also, Augen auf. Das war mein längster Punkt, jetzt kommen noch zwei kürzere. Kopf hoch. Naja, hat es verrisse, glaube ich. Ihr könnt es euch merken, Augen auf, Kopf hoch. Es heißt hier in diesem Text, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter. Spätestens jetzt merkt ihr, dass Jesu Predigt nicht darauf aus ist, uns zu erschrecken, uns bange zu machen oder gar einzuschüchtern. All das, was uns bedrängt, auch jetzt gerade, auch heute, gewinnt einen anderen Geschmack, wenn wir erfassen, dass danach noch was kommt. Das Beste, so hat es mal jemand gesagt, das Beste kommt noch. Seht auf und erhebt eure Häupter. Neudeutsch, Kopf hoch. Das ist ein Ruf der Freude. Das ist ein seelsorgerlicher Ruf an die Verzagten, denen bange ist, die keine Lösungen mehr haben. Es ist ein Ruf, der uns zusagt, es kommt noch was. Mitten in der Not klingt schon der Ruf, mitten in der Not klingt schon der Ruf der Freude. Erhebt, erhebt eure Häupter. Martin Luther verglich die Lage des Christen einmal mit der eines Ritters. Er passt jetzt nicht mehr so richtig gut in unsere Zeit, aber jeder kann sich von euch noch einen Ritter vorstellen, oder? Also dieser Ritter nun, von dem Martin Luther meint und es vergleicht, wurde von seinem Feind gefangen genommen und in das tiefste Verlies seiner Burg gesteckt. Habt ihr das Bild, oder? den Ritter im tiefsten Verlies dieser Burg. Und dieser Ritter, vormals wahrscheinlich stolz und mächtig, dieser Ritter wusste nur zu gut, aus dieser Burg, aus diesem Verlies gibt es kein Entkommen. Aus dieser Not komme ich mit eigenen Kräften nicht heraus. Der Ritter hatte auch keinerlei Verbindung zur Außenwelt, damals sowieso schon nicht. Eines Tages nun hörte dieser Ritter, der dort in diesem Verlies sitzt, als Gefangener, Lärm. Die Burg, in der er gefangen saß, dröhnte schon von den Büchsen und Rammböcken eines Belagerers dieser Burg. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Der Ritter im Verlies hörte Mauern einstürzen und ihm wurde Angst und Bange. Doch seine Verzweiflung hörte schlagartig auf, als ihm klar wurde, mein Freund ist da, um mich aus dem Verlies zu befreien. Jeder Einschlag eines Geschosses ließ den Kerker erzittern. Aber auch jeder Einschlag eines Geschosses brachte ihn seiner Befreiung näher. Was will Martin Luther mit diesem Beispiel sagen? Es gibt so viele Dinge, Geschwister, die uns in dieser Welt bange machen. Wir sitzen im Kerker und ja, wir leiden an manchem und wir haben Angst und sorgen uns. Doch wisst, jeder Einschlag bringt uns der Erlösung näher. In unserem Text steht ein Freudenruf. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist der Grund, warum wir mit Zuversicht in die Zukunft gehen. Auch dann, vielleicht gerade dann, wenn manches Geschoss auf uns heruntergeht. Unser Freund Jesus kommt, um uns aus diesem Kerker zu befreien. Deshalb, nur deshalb, Kopf hoch, ihr Christen. Kopf hoch. Unsere Zukunft, unsere Erlösung naht. Noch ein letzter Schritt. Ewig leben. Ach, guck mal. Sehr gut. Dahinter wird gearbeitet wie, oder wie auch immer, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Himmel, das ist der letzte Vers dieses Textes, Lukas 21, Vers 33. Himmel und Erde werden vergehen, heißt es. Habt ihr das registriert? Himmel und Erde werden vergehen. Aus dem Mund eines Ökologen könnte dieser Satz so weitergehen. Himmel und Erde vergehen, wenn wir es nicht schaffen, die ökologische Krise zu bewältigen, die globale Erwärmung einzuschränken. Punkt. Ein Naturwissenschaftler könnte sagen, Himmel und Erde werden vergehen, weil die Energieausstrahlung der Sonne im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende weniger wird. Punkt. Vielleicht auch wahr. Wie anders klingt da der Satz Jesu? Himmel und Erde werden vergehen, die sind sich einig. Also das steht schon fest. Erinnert euch, wenn ihr euch eure Burgen einrichtet, oder wir uns alle hier unsere Burgen einrichtet, einschließlich des Credos. Himmel und Erde werden vergehen, das Credo wird vergehen. Eure Häuser zu Hause, alles so Schmuck, werden alle vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus gebraucht keine naturwissenschaftliche oder ökologische Begründung für das Zugrundegehen dieses Kosmos. Der Grund für das Vergehen von Himmel und Erde ist er. Diese Welt vergeht, weil es Gott beschlossen hat. Diese Welt vergeht, weil sie, erlaubt mir das, ich schließe mich da gern mit ein, weil sie zu erbärmlich ist. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus ist nicht der Meinung, dass mit dem Zerfallen dieses Kosmos das Nichts eintritt, die gähnende Leere. Es gibt etwas, das unverbrüchlich bleibt. Es gibt etwas, was nicht dem Zugrundegehen ausgesetzt ist. Das sind seine Worte. Präzise übersetzt heißt dieser Text, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ein doppeltes Nicht. Meine Freundin würde dazu sagen, niemals nie. Niemals nie wird das Wort Gottes vergehen. Es wird bleiben. Und alles, was an Gott Anteil hat, trägt Ewigkeit an sich. Darf ich das nochmal sagen? Alles, was Anteil an Gott hat, trägt Ewigkeit an sich. Wenn du Jesus glaubst, dann trägst du heute Morgen, ob du dich danach fühlst oder nicht, Spuren der Ewigkeit an dir. An dir klebt Ewigkeit. Im Glauben an Jesus. Ich lande. In unserem Text kommt 5-mal das Wort sehen vor. Das ist wohl kein Zufall. Sehen ist ein Sehnsuchtswort. Noch sind wir für vieles blind. Noch sind wir nur Glaubende. Nur Glaubende. Nur Glaubende. Noch keine Sehenden. Wir sehen noch nicht, was wir glauben. Doch Christen haben Sehnsucht. Sie sehnen sich danach, das zu sehen, woran sie heute nur glauben. Es wird eine Zeit kommen, in der es keinen Glauben mehr gibt. Es wird eine Zeit erwartet, in der es keinen Glauben mehr braucht. Glauben hat dann ausgewirtschaftet. Glauben ist dann ein Anachronismus, etwas, das nicht mehr in die Zeit passt. Denn dann werden wir sehen. Dann werden wir Einlass bekommen ins Reich Gottes. Dann werden uns die Augen stehen bleiben. Dann werden wir staunen. Dann ist Jesus da, anders als er heute da ist. Und in seiner Nähe ist Ewigkeit. Ich fasse zusammen. Und darüber reden wir dann gerne nach dem Gottesdienst. Ich fasse zusammen. Augen auf. Es gibt in unserer Welt genügend Hinweise dafür, dass diese Welt, ich sage es nochmal, einen an der Birne hat. Zweitens, Kopf hoch. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir heimgeholt. Ein Freudentag. Drittens, ewig leben. Weil seine Worte nicht vergehen, tragen die Ewigkeit an sich, die seinen Worten glauben. Ich sag, und ihr, wenn ihr möchtet, auch. Amen.